Ein Fischer trennt 300 Kilometer von ihrem Kind. Der Reto Hassler hat seinen 8-jährigen Sohn so gut wie verloren. Die Liliane Morell ist als Stalkerin brandmarkt. Drei Menschen, drei Schicksale. Was sie verbindet, ist ein Verdacht. Sie sind Opfer von Narzissten geworden. Personen, die charmant und einnehmend sein können, aber auch manipulativ und egozentrisch. Alle drei Fälle, die wir heute besprechen, sind anonymisiert. Sie zeigen, wie Narzissten ihr engstes Umfeld und Behörden täuschen. Aber an was erkennt man Narzissten? Und wie wehrt man sich gegen Manipulation? Sie hören Beobachterradar. Mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio ist Katrin Zigerist, Redaktorin und Rechtsberaterin beim Beobachter. Hoi.
Hoi Jasmin.
Katrin, bei der Vorbereitung habe ich Narzissten einfach mal gegoogelt und es sind dann schnell Fotos von Donald Trump, Cristiano Ronaldo und Kanye West auftaucht. Macht das für dich Sinn nach dieser Recherche?
Ja, irgendwie schon. Also Narzissten können es eben sehr weit bringen, wenn sie wollen. Sie sind leidensfähig und was man ja so hört, also sie haben keine oder ganz wenig Empathie und das ist sicher eine Kombination, die hilft, wenn man irgendwo an die Spitze kommen will, sei das in der Politik, im Sport oder im Showbusiness.
Es waren jetzt drei Männer, die ich genannt habe, auch die anderen Fotos, das sind fast immer Männer. Wieso ist das so? Sind Frauen weniger narzisstisch?
Ja, das weiß ich nicht. Was ich aber gelesen habe bei meiner Recherche, ist, dass es eben zwei Arten von Narzissten gibt. Also der grandiose Narzisst, das ist der, den man so ein bisschen kennt, mit dem arroganten Auftreten, mit so grossen Fantasien. Also so ein typischer Trump, würde man mal sagen, oder die Fotos, die du gefunden hast. Und dann gibt es aber noch die versteckten Narzissten. Und die sind gegen aussen vielleicht sogar ein bisschen introvertiert, ein bisschen verschlossen oder unsicher. Aber sie sind nicht weniger manipulativ, vielleicht ein bisschen hintergründiger, versuchen vielleicht dem Gegenüber ein bisschen Schuldgefühl einzureden und ihn so oder sie so dort hinzukriegen, wo sie gerne wollen. Und dort sagt man, dass mehr Frauen betroffen sind.
Das ist noch fies, weil es wahrscheinlich harmloser wirkt auf den ersten Blick. Hast du auch schon mit so Leuten zu tun gehabt?
Narzissten?
Ja.
Ja, ich würde mal sagen, ja, der ein oder andere Chef war wahrscheinlich schon drunter gewesen. Muss aber auch sagen, fast ein bisschen erschreckend bei meinen Recherchen, weil ich mich so im Thema vertieft habe. Also ich habe auch den ein oder anderen narzisstischen Zug bei mir selber entdeckt.
Ui. Und was machen wir da?
Ja, ich sage immer, ja, die Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Also ich setze es noch ein bisschen ins Spott.
Solange es nur Zeug sind. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, ob ich Narzissten kenne aus meinem Umfeld. Und ich finde, es ist noch schwierig zu beantworten, weil man redet so schnell von Narzissmus. Aber was unterscheidet zum Beispiel eine Narzisstin von einer Egoistin? Oder sind alle selbstbezogenen Menschen gerade Narzissten? Ich finde das noch schwierig zu beantworten und habe auch das Gefühl, dass der Begriff in den letzten 1-2 Jahren mega schnell und häufig verwendet wird. Ist es vielleicht auch so ein bisschen Modeerscheinung?
Ich würde schon ein bisschen sagen, ja. Also plötzlich ist jeder oder jede narzisstisch und ist schon fast das Modewort geworden, wie so toxisch, finde ich amigs.
Oder aber, Trigger.
Ja, der Trigger, genau. Ja. Ich habe aber schon das Gefühl, dass vielleicht unsere heutige Zeit gerade mit Social Media so narzisstische Züge ein bisschen begünstigt. Also gerade dort versucht man sich ja ein bisschen ein anderes Bild aufzubauen oder irgendwie sich anders darstellen, als man eigentlich ist. Und kommt dort für das Bestätigung über mit jedem Like. Also du würdest so sagen, ja, vielleicht die Lebensumstände begünstigt halt das Phänomen und insofern hört man es immer mehr.
Mhm. Im Alltagsgebrauch sind es ja oft selbstverliebte Personen, die als Narzissten gelten. Ich nehme aber an, in der Wissenschaft ist das ein bisschen enger definiert.
Ja, also es ist sicher mehr als ein Alltagsbegriff. Also es ist eine Persönlichkeitsstörung, die man kann diagnostizieren mittels Interviews, Befragungen und standardisierte Fragebogen. Und für das hat es eine Fachperson, habe ich mit dem Psychiater Mark Walter geredet.
Und mit genau ihm haben wir auch für den Podcast nochmal geredet. Wir haben ihn nämlich gefragt, ob es gewisse Merkmale gibt, die Narzissten gemeinsam haben. Der Mark Walter ist, wie du gesagt hast, Psychiater. Er ist Chefarzt und Klinikleiter bei dem Psychiatrischen Dienst Aargau. Um es genauer zu sagen. Und zusätzlich hat er auch noch ein Sachbuch über Narzissmus geschrieben. Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Gespräch.
Es gibt drei Merkmale. Erstens, Narzissten haben keine Empathie. Sie können deshalb nur schwer Kompromisse eingehen und Beziehungen führen. Zweitens, sie haben Größenfantasien und überhöhen sich selbst. Darum haben sie auch häufig das Gefühl, über den Regeln zu stehen. Und drittens haben sie ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Bewunderung und sind wenig kritikfähig. Narzissten haben aber durchaus auch Eigenschaften, die ihnen im Leben zugutekommen. So sind sie zum Beispiel recht leidensfähig und ehrgeizig. Das braucht es zum Beispiel, um beruflich Karriere zu machen.
Narzissmus hat also dunkle Seiten, kann Betroffenen aber auch zu gut kommen. Wir haben von Mark Walter noch wissen, wie viele Narzissten denn unter uns leben.
Man geht davon aus, dass in einer Gesellschaft rund 10% ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitszüge haben. Auch Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitszügen können arbeiten und Beziehungen führen. Man sollte das also nicht gleich pathologisieren. Nur 1% in der Bevölkerung hat wirklich eine Diagnose, also eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
1%, das tönt zuerst mal nach wenig, es sind dann aber gleich etwa 80'000 Schweizerinnen und Schweizer und nehmen wir jetzt noch die mit narzisstischen Zügen dazu, sind es 800'000. Katrin, du bist bei deiner Recherche einigen von denen begegnet, zumindest auf Papier. Ist denn solchen Menschen überhaupt bewusst, dass sie narzisstisch sind?
Ja, wahrscheinlich nicht. Also ein Zug von Narzissten ist ja auch, dass sie wie ein bisschen unfehlbar sind, oder wenn es Probleme gibt, sind nicht sie eben das Problem, sondern die anderen. Und da ist sehr wenig Einsicht, auch wenig Krankheitseinsicht und darum lassen sich auch wenig Narzissten therapieren. Häufig passiert das im Zusammenhang mit einer Begleiterkrankung, häufig Alkoholmissbrauch oder Drogenmissbrauch. Oder vielleicht so in Mitte vom Leben, wenn irgendwie etwas passiert, irgendwie ein berufliches Projekt an die Wand gefahren ist oder eine Familie verloren, wo man einfach wirklich nicht mehr das Bild, das man von sich hat oder aufgebaut hat, kann aufrechterhalten. Das sind dann vielleicht so die Punkte, wo es mal passiert.
Aber ich nehme an, da gehen die Personen ja gleich nicht zu einem Experten und sagen, ich glaube, ich bin Narzisst. Das erkennt man wahrscheinlich häufig so nebenbei.
Ja, eben im Zusammenhang mit so einer anderen Krankheit, wie ein Drogen- oder Alkoholmissbrauch. Was ich aber schon ein bisschen glaube, also heutzutage, wie wir schon gesagt haben, ist der Begriff ein bisschen, kennt man ihn besser oder ist vielleicht ein bisschen sensibilisiert. Und da würde ich schon sagen, dass da auch eine Zunahme von Leuten, die sich da wirklich irgendwie mit sich dann auseinandersetzen und gleich Hilfe suchen, sicher feststellen.
Gibt es denn Sachen, die Narzissmus auslösen können? Oder ist das irgendwo in den Genen? Kann man das sagen?
Ja, in den Genen, es gibt wenig empirische Studien, wie ich so herausgefunden habe. Aber man sagt, dass Narzissmus vielleicht zu 50% etwa genetisch bedingt ist. Und ich habe es spannend gefunden. Das ist nämlich relativ ein kleiner Wert. Also viel kleiner als bei Schizophrenie oder ADHS. Und da ist der Schluss, dass eigentlich viel mehr darauf ankommt, wie man aufwächst, in was für Umständen man gross wird. Und begünstigen tut es dort, wenn Eltern ihre Kinder schon von Anfang an so mega überhöht oder eigentlich genau das Gegenteil, halt so gefühlsmässig sehr kalt sind und Kinder nur Liebe bekommen, wenn sie auch etwas geleistet haben.
Mich hat noch interessiert, wie man denn in solchen Fällen überhaupt helfen kann und ob Narzissmus heilbar ist. Für das habe ich nochmal mit Mark Walter geredet, einem Psychiater, den wir vorher schon gehört haben.
Von heilbar würde ich hier nicht sprechen, eher von behandelbar. Wenn der Leidensdruck groß genug ist und die Betroffenen wirklich daran arbeiten wollen, sind die Erfolgsaussichten gar nicht mal so schlecht. Mit einer Psychotherapie können Narzissten an sich selbst und an ihrer Beziehungsfähigkeit arbeiten und lernen, sich in andere mit der Zeit hineinzuversetzen und Mitgefühl zu entwickeln.
Gut, jetzt kann ich mir unter dem Begriff ein bisschen mehr vorstellen. Trotzdem muss man festhalten, dass die Definition immer noch schwammig ist und dass die wenigsten Fälle glasklar sind. Katrin, du beschreibst in deinem Artikel ja 3 verschiedene Fälle, wo Narzissmus eine Rolle spielt. Wie bist du an die Hände gekommen?
Also eine Person, die hat sich bei der Redaktion mit einem Mail gemeldet und ihre Geschichte erzählt. Und die anderen 2 Fälle sind mir von einer Beratungsstelle weitergeleitet worden.
Spezifisch für Narzissmus?
Genau, also einfach wo Opfer von narzisstischer Gewalt beraten. Aber also ich meine, ich können noch ein Dutzend weitere Fälle beschreiben. Also es haben sich so viele Leute bei mir gemeldet und das ist einfach die Auswahl.
Vielleicht nochmal zurück zu der schwammigen Definition. Kann man denn bei diesen Fällen ganz klar sagen, da ist Narzissmus ein Problem?
Es sind 3 Fälle und die Protagonisten und Protagonistinnen, die haben mir ihre Geschichte erzählt. Das ist ihre Version von der Geschichte. Ich habe nicht mit der Gegenseite geredet und niemand ist als narzisstisch diagnostiziert.
Das ist wahrscheinlich schon noch wichtig zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann nicht 100% beurteilen, sind da wirklich Narzisstinnen oder Narzissten unterwegs bei diesen Geschichten. Aber ja.
Du hast jetzt gesagt, du hast nicht mit der Gegenseite geredet. Ist das nicht gegangen?
Ich habe mich so bewusst dafür entschieden, weil ich glaube, es hat nichts gebracht für die Geschichte. Es wäre einfach so ein Ping-Pong von gegenseitigen Vorwürfen gekommen. Und ich habe genau nicht wollen, in die Rolle von der Schiedsrichterin irgendwie reingedrängt sein oder dem müssen gerecht werden mit meinem Artikel.
Und weil du nicht mit der Gegenseite geredet hast, sind die Personen und die Fälle alle anonymisiert.
Genau das. Und bei zwei Fällen geht es ja noch um Minderjährige.
Ja.
Und dort ist unabdingbar, dass man da niemanden erkennen kann, dass sie vor allem nicht erkennbar sind.
Kommen wir jetzt zu den konkreten Fällen. Der erste dreht sich um die Eve Fischer, die 300 Kilometer von ihrem Kind getrennt lebt. Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen, wer die Frau ist?
Ja, also die Eve Fischer, die hat sich eben mit einer E-Mail bei uns an der Redaktion gemeldet. Und schon dort habe ich gefunden, ja, ihre Geschichte ist so recht dringlich erzählt. Und ich habe sie dann getroffen bei uns hier im Büro. Also sie ist zu mir gekommen. Ich habe vielleicht etwa zwei Stunden mit ihr geredet und es war ein sehr intensives Gespräch, auch ein schönes. Und als ich sie getroffen habe, bin ich mega erstaunt, weil von ihr ist so richtig so ein Strahlen ausgegangen. Das hat sie ja gar nicht mehr verloren bis zum Schluss. Auch wenn es traurig ist, aber bei ihr hat man wirklich gemerkt, hey, sie vertraut wirklich darauf, dass aus dem allem, trotz allem ihr, es kommt gut. Also für sie und auch für ihren Sohn, den sie mittlerweile halt nicht mehr jeden Tag sehen kann.
Dann erzähl doch mal, wo die Geschichte angefangen hat. Ich habe in deinem Artikel gelesen, es war 2018 und am Anfang hat es recht gut getönt.
Ja, also die Fischer hat ihren damaligen Partner anfangs 2018 kennengelernt und ist dann aber schon nach sehr wenigen Monaten zu ihm eingezogen, weil er das so willen hat. Und sie hat mir erzählt, dass sie sich halt schon ziemlich schnell dann so ein bisschen klein gemacht oder übergangen gefühlt hat. Also es hat sich dort schon ein bisschen ein komisches Gefühl eingeschlichen.
Hat sie da konkrete Beispiele genannt?
Ja, es ist eben sehr subtil, auch das. Also sie hat sicher immer gesagt, ja, also dass er eben sehr bestimmend war und kontrollierend. Also sie ist ja dann gleich schwanger geworden und dort zum Beispiel hat er nicht wollen, dass sie zu viel zu ihren Eltern geht, die recht weit entfernt gewohnt haben. Oder dass sie sich zu weit weg von ihm bewegt. Also sie hat, er hat sie einfach versucht zu kontrollieren.
Und das ist eben das Manipulative, wo wir ja vorher darüber geredet haben. Ist er jetzt in dem Fall narzisstisch? Kann man das so einfach sagen?
Ich kann das nicht sagen. Also ich kann natürlich, also die Fischer hat mir natürlich noch sehr viel mehr erzählt, als jetzt in dem Artikel steht. Und wenn ich das höre, muss ich sagen, ja, also da sind sicher narzisstische Züge rum. Also das glaube ich schon, ja.
Und sie hat dann recht viel Druck gehabt in dieser Beziehung. Aber sie hat gewisse Sachen nicht mehr machen dürfen, hat so ein bisschen nach seiner Pfeife tanzen müssen. Bei ihr hat das zu einem Babyblues geführt nach der Geburt, also zu einer depressiven Verstimmung. Was ist nachher passiert?
Ja, also eben, sie hat mir erzählt, wo nach der Geburt hat sie sich halt häufig auch allein gefühlt. Also sie hat sich überhaupt nicht unterstützt gefühlt von ihrem Kindsvater. Und das hat dann ein bisschen zu einer Überforderung gefühlt, eben zum Babyblues. Und das ist dann so weit gegangen, dass sie mal zu ihren Eltern gefahren ist für Entlastung.
Aber das hat ihm sicher nicht gepasst.
Ja, genau, das ist eigentlich auch so ein bisschen ein narzisstischer Zug, oder? Dass man versucht, die Person von seinem Umfeld irgendwie abzuschotten.
Ja.
Das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Und er hat ihr schon dort gesagt, hey, wenn du nicht machst, was ich sage oder nicht spürst, dann werde ich dir unseren Sohn mal wegnehmen.
Und sie hat natürlich Angst vor dem gehabt.
Ich meine, das ist für jede Mutter, glaube ich, die grösste Angst, ja.
Okay, sie war eine Weile bei ihren Eltern gewesen. Ist es denn durch das besser geworden?
Ja, das war sicher wieder Entlastung gewesen. Es ist dann aber auch wieder zurückgegangen, oder? Und dort irgendwann ist es nicht mehr gegangen für sie. Also sie ist da an ihre Grenzen gekommen und hat etwas sehr Verantwortungsvolles gemacht, nämlich sie hat sich freiwillig in die Klinik eingewiesen, sich Hilfe gesucht.
Es braucht ja wahrscheinlich doch einiges, dass man das macht und dann auch getrennt ist in dieser Zeit vom Kind, oder?
Ja, und das hat sie bitter müssen erleben. Also sie hat dann, der Kindsvater hat das dann zum Anlass genommen, um eine Gefährdungsmeldung bei der KESCH zu machen. Das hat dann dazu geführt, im Endeffekt, dass Kesp Obhut ihm zuteilt hat, also am Kindsvater.
Also weil sie psychisch labil ist, oder wie hat man das begründet?
Ja gut, also dort war sie natürlich nicht fähig, auf den Sohn aufzupassen und für ihn zu schauen, wo sie in der Klinik war. Es war eher so, dass man das mal übergangsweise so gemacht hat. Das hat man fast müssen machen von der Kesp aus. Aber immer mit der Intention, dass der Nico, das ist der Sohn, etappenweise wieder zu ihr zurückkommt.
Ich stelle mir das mega schlimm vor. Da kommt man zurück aus der Klinik, ist vielleicht wieder einigermaßen aufgebaut und ein bisschen gesünder und dann wird einem das Kind weggenommen. Was hat sie denn gemacht?
Ja, eben, ich glaube, am Anfang war sie noch zuversichtlich, dass sie etappenweise wieder die Obhut zurückbekommt. Aber das ist dann wirklich nicht so geworden. Und der Kindsvater hat ihr den Nico auch wirklich fast für 2 Monate, hat sie mir erzählt, vollkommen entzogen. Und das ist wirklich der Horror. Und sie hat dann gesagt, es ist nachher, der Horror ist weitergegangen mit diesen Treffen mit der Kesp. Der Kindsvater hat sie so dargestellt, als wäre sie psychisch krank, nicht fähig, auf den Nico aufzupassen. Aber das war total nicht in line mit dem ärztlichen Bericht, den sie hat vorlegen konnte. Also dort war ausgewiesen, sie hat sich Hilfe geholt. Nochmal, das ist etwas so Verantwortungsvolles, um das zu machen. Und das ist ihr dann so das Knick gebrochen, letzten Endes. Sie hat mir dann so ein bisschen erzählt von diesen Besprechungen, wie dann so 2 Sozialarbeiterinnen mit ihrem Ex-Partner da über ihren Gesundheitszustand geredet haben, obwohl die keine Ahnung hatten.
Und sie ist daneben gesessen?
Und sie ist daneben gesessen. Und ich muss nur sagen, die Yves Fischer kommt ein bisschen aus dem medizinischen Bereich. Also ich habe das Gefühl, sie wäre wahrscheinlich die kompetenteste Person gewesen an dem Tisch. Aber irgendwann ist sie verstummt, weil sie gefunden hat, es bringt nichts. Die redet da in bester Harmonie mit dem Kindsvater. Er gegen aussen, so der strahlende Vater, für alles gelobt, wo vielleicht für eine Mutter oder für eine Frau, sagen wir mal, selbstverständlich wäre, wie zum Beispiel eine Krippe organisiert. Sie hat das fast nicht können glauben, wie das läuft. Und sie ist leider einfach nicht besser geworden.
Dass gegen aussen so ein anderes Bild von ihm gezeichnet wird, als sie hat. Und wir kommen gerade nochmal auf die Vorwürfe zurück, die sie am Kindsvater und auch den Kiss macht. Aber zuerst vielleicht willst du schnell sagen, wie es ihr heute geht.
Heute kann sie den Nico jedes zweite Wochenende sehen. Für das fährt sie fast 4 Stunden hin und her.
Das sind eben die 300 Kilometer.
Ja, genau. Und wie ich gesagt habe, ich glaube, sie ist mega zuversichtlich, dass der Nico nicht so wird wie der Kindsvater. Dass er spürt, dass sie ihn wirklich liebt und genießt die Zeit, die sie hat. Also da ist jetzt ein blöder Spruch, aber für sie stimmt das, glaube ich, schon, so Qualität vor Quantität. Und nochmal, ich habe sie sehr als positive Person wahrgenommen.
Vielleicht nochmal schnell zu den Vorwürfen, die sie ihm macht. Du hast es vorhin gesagt, du hast nicht mit der Gegenseite geredet. Wie kannst du dir sicher sein, dass ihre Version von der Geschichte wahr ist?
Also was ist schon wahr? Also ich kann nicht sagen, ich glaube ihr, wenn sie mir das erzählt hat. Und ich muss sagen, bei ihrer Geschichte und vor allem bei den 2 anderen, habe ich mir schon amigs an die Augen gerieben. Also denke ich, kann das wirklich sein? Und das ist aber, wenn ich so rekapituliere, fast ein bisschen für mich ein Beweis, dass es wahr ist. Weil ich glaube wirklich, Narzissten sind so anders. Also, auch wenn ich narzisstische Züge habe. Gieß es dort an.
Das gehen wir nicht genauer rein.
Ich habe es vielleicht, habe ich das Gefühl, die Leute, die verhalten sich einfach anders als ein normaler Mensch. Und es ist so unglaublich, dass man es eben einfach nicht glaubt. Aber
und könnte es theoretisch jetzt nicht sein, dass wenn du mit ihm würdest reden, dass er würde sagen, sie ist Narzisstin und sie manipuliert dich?
Ja, das kann durchaus sein. Das kann definitiv sein.
Ist noch schwierig für dich als Journalistin, finde ich, sich so neutral, aber ein möglichst gutes Bild können zu machen.
Ja, aber ich habe es dann irgendwie, ich bin vielleicht an die Recherche ein bisschen anders angegangen und habe mir gedacht, ich könnte das ein bisschen dann klar aufschreiben und alles, ja, Narzissten, kein Problem. Ich habe es spannend gefunden, irgendwie bin ich ja dann auch ein bisschen in die Rolle reingerutscht von einer Behörde oder jemand, der von außen auf das anschaut. Und die Schwierigkeiten, die vielleicht auch die die Verantwortlichen an mich haben. Aber,
kannst du nachvollziehen?
Kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich dann die Leute höre, die ich wirklich finde, die erzählen mir das wahrhaftig. Und ich finde, nicht umsonst schreibt man an eine Redaktion, nicht umsonst geht man an eine Beratungsstelle. Also, dass sich die Leute das alles ausdenken, das glaube ich einfach nicht. Mhm. Also.
Und ich finde, du reflektierst deine Rolle im Artikel ja auch sehr schön. Also, mhm. Du sagst immer wieder, es ist nicht schwarz-weiß, du kannst es auch nicht sagen. Es ist ganz viel Grauzone, wo man versucht, ja, zu verstehen.
Ja, und das habe ich auch schon gesagt. Also, ich habe natürlich das einen Teil aufgeschrieben, was mir die Leute erzählt haben. Und es gibt auch ganz schlimme Sachen, die ich in diesem Text bewusst nicht drin habe.
Ja, weil es nicht kannst belegen, weil du selber nicht sicher bist.
Ja, belegen. Also viel kann man nicht belegen, was in einer Beziehung passiert.
Mhm.
Und auch aus Schutz der Kinder, würde ich auch sagen.
Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf die Vorwürfe. Die betreffen ja nicht nur den Kindsvater, sondern auch die Behörde, KISP. Yves Fischer sagt zum Beispiel, man habe ihr nicht richtig zugelassen. Und ich kann mir noch vorstellen, dass der Vorwurf wahrscheinlich häufig kommt bei der KISP.
Ja, bei der Yves Fischer ist es noch so gewesen, sie hat mir erzählt, dass der Kindsvater halt jedes Mal irgendwie wegen jedem kleinen Ding, wo sie aus seiner Sicht falsch hat, sich bei der KISP gemolden hat. Und das hat sie bewusst nicht gemacht, weil sie ihre Angst hatte, dass sie dann so zerstritten überkommen, dass vielleicht sogar das Kind dann fremdplatziert wird. Also schon da hat es ein bisschen ein Ungleichgewicht gewesen. Aber sie hat gefunden, man hat halt den Einzelfall nicht wirklich abgeklärt. Also man ist nie bei ihr schauen oder hat wirklich irgendwie die Arztberichte irgendwie für bare Münze genommen. Und ja, das wirft sie der KISP vor, dass es eigentlich niemand interessiert hat, ihre Sicht auf das Ganze.
Und was sagt die Behörde zu deinen Vorwürfen?
Ja, ich habe natürlich bei den Behörden nachgefragt, also jetzt nicht bei den konkreten Behörden von der Yves Fischer, aber allgemein in den Kantonen Zürich, Basel und Bern. Wie das so ist, also dass man häufig halt irgendwie die Vorwürfe gehört von Betroffenen, dass Einzelfälle nicht wirklich abgeklärt werden, vielleicht auch wegen mangelnder Kapazitäten, also durchaus, also solche Fälle sind sehr zeitintensiv. Und dort hat man mir gesagt, nein, man kläre wirklich jeden Einzelfall ab. Wenn es Hinweise gibt, dass Persönlichkeitsstörung oder psychische Erkrankung im Raum steht, tut man das abklären lassen, du Gutachter. Man ist jetzt nicht besonders sensibilisiert auf Narzissmus. Also, das haben wir alle so können bestätigen, dass da nicht spezielle Weiterbildungen oder Sensibilisierungen passieren. Aber eben auf psychische Krankheiten aller Art, dass man da ein Auge drauf hat.
Es klingt eigentlich gut und trotzdem ist es in den einzelnen Fällen natürlich schwierig.
Ja, ich glaube, es ist schwierig. Ja, also eine KISP hat natürlich den Auftrag, als erstes mal eben das Kindeswohl. Also,
genau.
Und das Kindeswohl, wenn man das so sagt, ja, das Kind, dem ist es wohl, wenn es Kontakt zu Mutter und Vater hat. Und das versucht KISP natürlich auch als Prämisse. Also primär versucht man letzten Endes, die Standortlösung ist 50-50, also das Kind 50% beim Vater verbringt und 50% bei der Mutter. Und wenn es dann so extreme Konflikte gibt zwischen den Eltern, ist das irgendwie schwierig und da braucht es sehr viel, dass man irgendwie so eine Lösung dann wirklich einzelfallgerecht findet.
Ja. Bevor wir weitermachen, einen kurzen Einschub. Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort an, wo andere wegschauen und wir arbeiten für eine gerechte Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App unter beobachter.ch/app. Im ersten Teil des Podcasts haben wir Narzissmus definiert und eine erste Fallgeschichte gehört. Kommen wir jetzt zu einer zweiten. Zum Reto Hassler, der seinen 8-jährigen Sohn so gut wie verloren hat. Wer ist der Mann, den du im Artikel Reto Hassler nennst? Das ist ja auch nicht sein richtiger Name.
Nein, das ist auch nicht sein richtiger Name. Der Reto Hassler, der hat einfach ein wunderschönes Restaurant mit einer wunderschönen Aussicht. Hey, und im Rest gibt es auch nur den Wein, den er da selber kältert und seinem Bruder. Also das Rest ist ja noch mitten im Weinberg. Also ich bin dort hingefahren und dort hingekommen und dann einfach gedacht, hey, was für eine Idylle ist das?
Gegen aussen.
Gegen aussen. Aber eben eine Idylle ist es so ganz und gar nicht.
Das merkt man auch schon am Anfang von deiner Geschichte. Jetzt steht nämlich ein Satz, den dir der Reto Hassler gerade am Anfang vom Treffen gesagt hat. Und zwar, die Geschichte ist so schlimm, dass man sie eigentlich gar nicht glauben kann. Was ist denn passiert?
Ja, also die Geschichte ist wirklich ganz schlimm. Also ich glaube, es ist die schlimmste Geschichte von diesen drei, muss ich sagen. Und ich habe mir auch dort so viel mal gedacht, das kann nicht sein. Wie kann das sein? Aber ja, die Geschichte hat ihr angefangen 2019. Dort hat Reto Hassler seine damalige Partnerin kennengelernt. Und schon dort auch so ein bisschen narzisstische Züge. Also ich muss das jetzt auch nicht so im Detail, eben so Beziehungsproblem. Die haben sich dann getrennt. Und dort hat sie einen gemeinsamen Sohn schon gehabt. Das ist der Liam. Also so habe ich ihn genannt. Der war dort 3-jährig gewesen. Und am Reto Hassler, seine Ex-Partnerin, die ist dann auf Deutschland zurück. Also dort hat sie gewohnt. Und das Gericht hat entschieden, dass der Liam beim Vater wohnt. Und dort hat schon ein bisschen Konflikt gegeben, natürlich. Während Corona hat sie dann mal auch den Liam entführt, also eine Kindsentführung begangen, wo sie auch dafür verurteilt worden ist.
Also ist einfach gekommen, hat ihn eingeladen?
Sie hat ihn nicht mehr zurückgebracht.
Okay.
Also sie hat das Besuchsrecht gehabt und er war in Deutschland und hat ihn dann einfach nicht mehr zurückgebracht, obwohl das vereinbar gewesen wäre.
Wie oft hat er die Mutter gesehen vorher?
Das weiß ich nicht, aber sie hat wahrscheinlich so ein übliches Besuchsrecht gehabt, vielleicht auch etwa alle 2 Wochen ungefähr so. Dort muss man wirklich sagen, ja, das Gericht hat dem Reto Hassler die Obhut zugesprochen, sogar das letzte Bundesgericht. Also er hat müssen über alle Instanzen gehen, aber man hat ihm das zugesprochen. In den Gerichtsakten habe ich gelesen, hat es auch ein Gutachten gegeben über die Mutter. Und dort ist sie als bindungsintolerant bezeichnet worden. Also, das heisst, so viel wie sie hat halt die Beziehung zwischen dem Vater und dem Liam nicht unterstützt oder sogar torpediert. Und da hat mir immer gesagt, dass er, also der Vater, eigentlich die fähigere Person ist, um den Liam grosszuziehen und zu betreuen.
Es klingt eigentlich so klar, aber irgendetwas muss ja passiert sein.
Wie meinst
du? Dass er so eine schlimme Geschichte erlebt hat. Also so. Wo ist es? Wo ist es gekippt?
Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen gekippt, oder? Weil die Mutter eben Bindungsintoleranz hat versucht.
Es klingt heftig. Ja, also, da musst du ja.
So, sie hat halt versucht, den Liam zu manipulieren. Schon. Also wie mir, nochmal, das ist die Darstellung von Reto Hassler. So ein Beispiel, das er gebracht hat, also die Mutter hat das Besuchsrecht gehabt, aber sie hat auch regelmässig mit dem Liam telefonieren können. Und der Start des Gesprächs war meistens so gewesen, ui, gell, Liam, du siehst traurig aus, du siehst krank aus. Und der Liam, der so in einen Loyalitätskonflikt durch das reingekommen ist, hat das halt wie versucht, ihr zu bestätigen oder einfach das zu sagen, was sie hat hören wollte.
In welchem Alter war er gewesen, hast du schon gesagt?
Also 3 war er, sie sich getrennt haben und jetzt ist er 8. Oder
ja, aber also in dem Alter ist es natürlich, weil man ja auch, ich meine, sie ist gleich seine Mami.
Ja, also wir mit Mami und der Papi irgendwie, dass die glücklich sind und irgendwie zufrieden mit einem. Was auch war, ist, also der Reto Hassler hat mir erzählt, dass, also ich meine, er musste mit der Mutter auskommen. Zum Beispiel Ferienplan oder was auch immer. Er hat gesagt, er hat immer versucht, eigentlich den Liam aussen vorzubehalten. Also nicht, dass er etwas von diesen älteren Konflikten, die riesig sind oder immer noch sind, dass er nichts mitbekommt. Und das hat sie auch total torpediert, indem sie eigentlich fixe Verabredungen oder Abmachungen immer wieder so spontan über den Haufen gerührt hat oder dann der Liam einbezogen ist, zum Beispiel, es wäre doch schön, komm, kommst du doch noch ein Wochenende mehr oder gehen wir eine Woche länger in die Ferien und frag doch mal den Papi oder so. Also in total immer tiefer in den Sumpf von Loyalitätskonflikt abgezogen hat.
Und er war bei beiden gern gewesen, Mami und Papi?
Ja, ich weiss, also glücklich ist er sicher nicht gewesen, komme ich dann vielleicht noch dazu, aber in den Gerichtsakten steht auch, dass er schon immer wieder mal gesagt hat, dass er bei so Befragungen, dass er auch bei Mami leben will. Das Gericht hat dort aber auch im Rahmen von einem Gutachten festgehalten, dass man davon ausgehen müsse, dass die Kindsmutter halt manipulativ ist. dass der Lia in einem so Loyalitätskonflikt verstrickt ist und die Mutter als die schwächere Partei ansieht und darum ihr helfen will, also zugunsten von ihr oder einfach das sagt, was sie hören will. Und das hat mir auch der Reto Hasler halt mehrfach beschrieben, dass es immer wieder so Situationen gsi wo er das Gefühl hat, ah, der Liam, ich muss halt das sagen, sonst wird Mami wieder hässig oder so. Einfach total nicht wahrhaftig können antworten oder sein.
Es tönt nach einem sehr klaren Fall von Narzissmus. Trotzdem, wenn wir sagen, eine Diagnose hat es auch in dem Fall nicht gegeben. Wie ist der Kindsvater mit dem umgegangen? Also, eben, man versucht so gut, wie es geht, so klar zu kommen, aber ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, über Jahre hinweg.
Ja, also für ihn ist es mega schlimm gewesen, weil er vor allem gemerkt hat, am Liam geht es immer schlechter und schlechter. Und als er 8 war, also das ist noch nicht so lange her, hat er dann plötzlich wieder eingenässt und eingekotet und dort hat er wie gefunden, nein, es geht nicht mehr weiter. Und hat einen Termin mit einem Kinderpsychiater vereinbart. Da war die Kindsmutter, glaube ich, zuerst sogar noch dagegen gewesen, aber wir hätten das können so durchziehen. Und dort hat ein bisschen die ganze Geschichte nochmal eine dramatische Wende genommen, weil der Psychiater festgestellt hat, dass der Liam, also ja, nicht unerwartet, wie man so ein riesiger Loyalitätskonflikt ist, dass es eigentlich nur noch etwas gibt. Er muss aus dem Konflikt raus.
Dass er nicht zerreißt.
Ja, und das hat dann bedeutet, dass er empfohlen hat, dass der Liam fremd platziert wird.
Was für Eltern wahrscheinlich auch das Schlimmste ist.
Nein, es ist wirklich schlimm. Also in dem Frühling 2024 hat ihn Kesp nach der Schule abgeholt und an einen geheimen Ort gebracht. Ich habe das so wahnsinnig gefunden. Also richtig, man hätte richtig müssen schützen. Also einen Ort, wo beide Eltern nicht gewusst haben, wo das ist. Und er hat sich von niemandem können verabschieden. Mit 8. Also das
muss ich mal vorstellen. Und wie lange war er da gewesen?
Am Schluss war er, glaube ich, fast 4 Monate dort gewesen. Also viel länger kann man das gar nicht aufrechterhalten.
Und die Eltern haben ihn nicht gesehen in dieser Zeit?
Ja, am Anfang, also ich glaube, am Anfang war wirklich Kontaktsperre gewesen. Dann haben sie jeweils einmal in der Woche können telefonieren. Und gegen den Schluss haben sie ihn auch können besuchen, allerdings nur begleitet.
Wahnsinn. Und wo die 4 Monate durch waren, das ist jetzt noch nicht so lange her, das ist das Jahr. Was ist nachher passiert?
Ja, Kesp hat dann einen Entscheid getroffen, der 180 Grad anders ist als alle Gerichte.
Also die Mutter?
Kesp hat entschieden, dass der Liam zu der Mutter kommen soll. Ja.
Wie das?
Ja, ich habe den Entscheid natürlich gelesen und ein paar Sachen konnte ich nachvollziehen. Also es steht dort halt, ja, wenn der Liam wirklich traurig war, dann hat er immer nach der Mami gefragt und hat geäussert, dass er bei der Mutter auch leben will. Auch, dass sie ihn häufiger ist, kam, besuchen. Dort muss man wie sagen, der Reto Hasler hat mir hat gesagt, für ihn ist das wie nicht so in Frage gekommen, das begleitete Besuchsrecht. Er hat nicht wollen, am Liam das Gefühl geben, dass etwas mit ihrer Beziehung nicht mehr stimmt. Und ein Argument von der Kesp habe ich dann aber sehr komisch gefunden. Sie schreiben, sie haben geschrieben in diesem Entscheid, dass man zwar den Reto Hasler ursprünglich als erziehungsfähiger eingestuft hätte, aber sich jetzt gezeigt hat, dass er auch nicht den Liam von so einem Loyalitätskonflikt kann bewahren. Und das finde ich fast ein bisschen fies, da tut man sie wirklich umkehren. Also zuerst, wo man wie aktenkundig eigentlich ist, dass die Mutter den Loyalitätskonflikt noch schürt, wird ihr das jetzt noch zum Vorteil?
Ja.
Also, das habe ich, ja, da habe ich mich ein bisschen gefragt. Ja.
Hast du aber nicht mehr mit der Kesp zu tun gehabt?
Nein.
Noch spezifisch auf den Fall?
Okay. Nein.
Und der Vater, kann der sich wehren gegen den Entscheid?
Ja, man kann sich gegen jeden Entscheid von der Kesp wehren.
Macht er es?
Nein, das macht er nicht. Ja, also ich muss sagen, ich bin wirklich kurz darauf runter, wo der Entscheid kam, ist vielleicht eine Woche oder zwei nachher bei ihnen gewesen, da in dem schönen Ort. Und dort hat er mir gesagt, es muss irgendwann mal einen Punkt geben. Auch von der Liam, es muss irgendwann mal Schluss sein. Es kann nicht mehr so weitergehen. Und wenn es das ist, dann muss er jetzt das so akzeptieren. Es sei für ihn klar gewesen, wenn einmal irgendwie eine Behörde ihm den Liam sozusagen wegnimmt, dann geht es nicht mehr. Also dann ist das vielleicht der Weg, wo der Liam oder wo sie gehen müssen.
Dann ist er jetzt aber in Deutschland.
Ja.
Bei der Mutter.
Ja. Und entgegen dem Versprechen, dass sie sich darum wird kümmern, dass der Kontakt aufrechterhalten wird, hat mir der Reto Hasler gesagt, er hätte nichts mehr gehört vom Sohn und auch nicht mehr von der Mutter. Und ja, also, wo die Geschichte fertig erzählt war, war man einfach nur noch still gewesen. Also die Worte sind alles gesagt, aber einfach auch so Sprachlosigkeit und eine extreme Leere, also wie er mir auch gesagt hat, die er jetzt gerade fühlt. Also richtig traurig gewesen.
Es tönt auch nicht so, als wäre Geschichte fertig. Also mal schauen, was in den nächsten Monaten passiert. Aber wenn er seinen Sohn wirklich nicht mehr sieht, dann muss er sich ja schon wehren, früher oder später.
Ich glaube, letzten Endes, auch wie bei den Yves Fischer, haben die Leute halt schon ein Vertrauen in die Liebe.
Mhm.
Also, sie haben mir auch gesagt, ja, Liebe kann man auch auf Distanz.
Mhm. Wir haben jetzt zwei Fälle gehört. Nehmen wir an, ich höre den Podcast und merke, ich habe in meinem Umfeld auch eine Person, wo mich narzisstisch dunkt oder manipulativ. Vielleicht ist es eine Chefin, vielleicht ist es der Schwiegervater, ein Mensch, wo man nicht so einfach aus dem Weg gehen kann. Was mache ich in so einem Fall?
Also, wenn du einen narzisstischen Chef hast, dann würde ich dir raten, such dir kurz- oder mittelfristig einen anderen Job. Also,
wegen Machtgefälle wahrscheinlich?
Ja, wegen Machtgefälle, also beim Arbeiten vor allem. Oder? Also ich meine, es gibt natürlich schon Beratungsstellen, häufig ist Narzissmus so mit Mobbing verbunden. Also für das gibt es im beruflichen Umfeld Anlaufstellen, wo man sich anwenden kann. Nur eben, ob man das wirklich auf sich nehmen will. Und letzten Endes ist der Arbeitgeber halt immer am längeren Hebel. Ja, das muss man sich dann fragen. Im privaten Umfeld.
Der Schwiegervater.
Ja, der Schwiegervater, ja, so subtil.
Oder ich weiß
auch nicht. Ja, oder wenn man merkt, die Freundin ist total zerstört oder ihr geht so schlecht in der Beziehung, ja, dann könnte man ja auch mal vielleicht ihr eine Beratungsstelle raussuchen oder vielleicht auch mal in Selbsthilfegruppen. Gibt zum Beispiel auch Selbsthilfe, schweiz.ch, ganz viele Anlaufstellen in allen Kantonen.
Und in diesen Fallbeispielen, die wir gehört haben, sind jetzt zweimal Kinder involviert gewesen. Kann man die speziell schützen?
Hey, ich wüsste nicht wie. Wie ich auch schon gesagt habe, ich glaube, das Idealbild ist immer die 50-50-Lösung. Und das versucht man sehr lange durchzuziehen. Ich würde schon sagen, zum Teil auch auf Kosten der Kinder am Schluss. Also wenn da wirklich Narzisstinnen und Narzissten am Werk sind, kann man da, glaube ich, sehr viel kaputt machen und ja, eben auch eine Trennung. Also jetzt, wenn man als Mutter oder als Vater einen narzisstischen Partner oder Partnerin hat, ja, auch eine Trennung hilft einem nicht sehr viel, wenn man ein Kind zusammen hat, weil man ist da meistens schon irgendwie verdammt zum Kontakt. Also, ja, das ist schwierig.
Blöd gelaufen, ja.
Ja.
Und du hast vorher schon erwähnt, du hast bei dir selber so den einen oder anderen narzisstischen Zug gesehen oder gemerkt. Sagen wir, mir geht es auch so. Was mache ich?
Ja, ich glaube, dann würde ich mal mit der Psychotherapie sicher einen guten Anfang.
Okay.
Ja.
Wir haben jetzt von zwei narzisstischen Elternteilen gehört. Einmal war es eine Frau, einmal war es ein Mann. Kommen wir noch zu deinem letzten Fall. Das ist Lilian Morell, die eigentlich anders heisst. Und sie ist brandmarkt als Stalkerin. Auch da zuerst wieder die Frage, wie hast du sie kennengelernt? Wie ist sie so?
Hey, eben, es ist lustig. Ich kann ja auch noch das mit den anderen zwei verbinden. Als ich die Leute getroffen habe, hatte ich zuerst ein anderes Bild von denen gehabt. Ich bin so, vielleicht so ein Stereotyp Opfer. Also, das sind alles Opfer. Aber alle Protagonisten, das sind Leute, und wir sagen, die stehen mit beiden Beinen im Leben sind gestandene Männer und Frauen. Die können sich ausdrücken, die können reden, die können lachen. Also, und auch die Lilian Morell. Also, dieser Frau wird mir nie geben, dass sie sich eben klein machen lässt, dass sie manipuliert wird. Sie ist eine gestandene Frau.
Das kann allen nicht passieren, zeig das wieder.
es kann allen passieren oder es passiert vielleicht auch gerade diesen Leuten. Also habe ich auch schon gelesen, dass Narzissten und Narzisstinnen halt sehr Energie suchen und dann auch Leute sich aussuchen, die das haben.
Ja. Und bei ihr hat es ja auch mit einer eigentlich glücklichen Beziehung angefangen. Wie ist es denn dort schlecht rausgekommen?
Ja, also sie hat gesagt, sie hat den Mann kennengelernt und es war so wie ein Traumprinz gewesen. Also der hat sie auf Hände getragen, wie keiner vor ihm. Er hat einfach nur einen Haken gehabt und der Haken war, dass er verheiratet war.
Das ist ein grosser Haken.
Ja, aber er hat halt auch gesagt, ja, mit seiner Frau, da laufe ich eh nicht mehr und kurz oder lang wird er sie verlassen. Lilian Morel hat ihm das geglaubt, aber sie war ja genug selbstbewusst und hat ihm gesagt, du, also 100 Jahre warte ich dann nicht auf dich. Ja, und die Beziehung hat dann vielleicht auch so ein bisschen Knack. Also, sie hat jetzt schon gemerkt, auch jemand, der sehr bestimmend ist. Er hat ihr viele Sachen vorgeworfen. Er ist bei ihr ein- und ausgegangen, obwohl er eigentlich hätte müssen beim Arbeiten sein. Er hat ihr verboten, gewisse Kleider anzulegen oder Parfüm aufzutragen. Also,
wow.
Dort, er hat sich sehr, sehr viel Raum und Platz eingenommen. Und mit der Zeit ist ihr das ein bisschen zu viel geworden und sie hat auch wieder klare Verhältnisse und ist dann zu seiner Frau und hat das erzählt von dieser zweiten Beziehung. Ja.
Und wie hat die reagiert?
Das weiss ich nicht, aber auf jeden Fall hat dann der Partner oder der Ex-Partner, um sich das Gesicht zu wahren, erzählt, dass sie, also die Lilian Morel, ihn stalkt.
Das ist Wahnsinn.
Ja, einfach, das hat sie mir auch gesagt. Ich habe gesagt, ich kann jemand nicht irgendwie einfach genug mutig sein oder genug Rückgrat haben, um da irgendwie klare Fakten zu schaffen, sondern einfach nur das eigene Bild so aufrechterhalten mit jedem Mittel, jedem Zweck. Also, das hat sie auch, das kann sie irgendwie auch so gar nicht nachvollziehen. Und ja, er hat das erzählt, dass sie ins Tag, aber ist trotzdem. Sie hat mir gesagt, etwa noch 3 Jahre weiterhin haben sie sich gesehen. Also,
ach, wieso hat sie das mitgemacht?
Ja,
denkt man das erst, aber es
ja.
Kann wahrscheinlich schon passieren. Und, also, eben, er hat seiner Frau erzählt, eigene Stalkerin.
Mhm.
Ist er auch zu der Polizei gegangen?
Ja, das hat er dann gemacht und er hat dann tatsächlich ein Rayon und ein Kontaktverbot erwirkt. Also die Lilian Morel hat sich nicht mehr dürfen, ihm und seiner Frau nähern und hat keinen Kontakt mehr mit ihnen aufnehmen.
Und hat sie sich daran gehalten?
Ja, sie hat halt erzählt, dass man wohnt in einem kleinen Ort. Also, dass man sich wirklich immer aus dem Weg geht, das ist gar nicht möglich. Und sie hat dann mir erzählt, irgendwie, plötzlich hat sie dann wie so gefunden, wer stalkt da jetzt eigentlich wen. Weil plötzlich sind sie überall auftaucht. Also, ist sie in einem Laden gewesen, steht er davor, fährt sie aus einer Garage, ist er auch gerade dort. Also ganz viele Zufallsbegegnungen, die ihr dann aber sehr Angst gemacht hat, weil sie hat ja das Verbot gehabt, das Reha- und Kontaktverbot, und hat einfach Angst gehabt, wenn wir uns jetzt begegnen, dann werde ich da bestraft, dann werde ich verurteilt, dann komme ich ins Gefängnis sogar. Und das hat extrem Stress bei ihr ausgelöst. Und sie ist dann dazu übergegangen, dass sie jede Zufallsbegegnung, die sie gemacht hat, transparent gemacht hat bei der Polizei. Also jedes Mal, wenn sie ihn gesehen hat, hat sie das gemeldet bei der Polizei. Nicht, dass man ihr das dann nachher als Stalking ausleitet, sondern wirklich sagen, ich habe ihn da gesehen, ohne dass ich da irgendwie einen Hintergedanken kann oder gegen so etwas haben will verstoßen. Aber wir sind uns begegnet.
Und wie hat das die Polizei aufgenommen? Also haben die das akzeptiert?
Ich weiss es nicht. Also letzten Endes, nein. Also ich nehme an, die haben das schon aufgenommen. Aber letzten Endes ist sie dann tatsächlich verurteilt worden mittels Strafbefehl, weil sie gegen den Entscheid verstoßen hat. Und dort sind natürlich alle Begegnungen aufgelistet gewesen, aber nicht, also einfach zu ihren Ungunsten natürlich.
Und auch da nochmal die Frage, eben, es hat Strafbefehl gegen sie gegeben, kann man sicher gehen, dass sie die Wahrheit erzählt? Wahrscheinlich auch wieder nicht, oder?
Nein, aber wie ich auch schon mal gesagt habe, ich glaube, niemand tut sich das an, so eine Geschichte, die extrem auch beschämend ist und schmerzhaft. Eben wie du gesagt hast, wieso tut man sich das an? Also ich meine, das ist schwieriger, über das zu reden mit jemandem. Also ich bin nicht ihre Freundin, ich bin eine Journalistin und sie weiss, das kommt nachher irgendwie im Beobachter. Ich glaube einfach nicht, dass sich jemand so nackig macht. Einfach aus welchem Grund soll er das machen? Mhm. Also auch da nochmal, es ist subjektive Geschichte. Niemand ist diagnostiziert. Ich habe keine Stellungnahme von dem Partner, aber ich nehme die Geschichte so, wie sie mir erzählt hat.
Sie ist einfach unglaublich verzweifelt wahrscheinlich.
Ja, das ist sie. Und vor allem, wie sie sagt, ja, ihr ist Gerechtigkeit so wichtig. Und jetzt kommt jemand so davon oder sie wird bestraft für ein Verhalten, was sie so nicht nachvollziehen kann, was sie nie und nimmer würde so machen. Also, sie trägt jetzt irgendwie eher den Nachteil oder muss jetzt leiden, weil jemand einfach nicht eingestehen kann, was er für eine Person ist oder was er gemacht hat.
Und sie hat jetzt aber keinen Kontakt mehr mit ihm?
Nein, ich glaube nicht.
Also die ja, darf sie eigentlich auch nicht?
Ja, ich weiss jetzt nicht, ob die Rayon-Verbot noch besteht. Man muss auch sagen, hat dann mal ein gegenseitiges Kontaktverbot erwirkt. Also sie hat dann auch können, das hat sie können. Aber keine Verurteilung. Eben wie gesagt, sie ist mit Strafbefehl verurteilt worden. Dort hätte sie sich natürlich können wehren mit einer Einsprache. Das hat sie dort nicht können machen. Einerseits aus Angst vor den Kosten. Und andererseits ist sie dort gesundheitlich sehr angeschlagen gewesen. Also sie ist gerade in einer Chemotherapie gewesen. Oh. Und das macht ihr jetzt natürlich auch extrem Angst. Sie ist da verurteilt worden, sie müsste Buße zahlen und Gebühren zahlen, was sie nicht kann. Sie hat Angst, dass sie ins Gefängnis muss. Mm. Und gleichzeitig will sie etwas machen. Sie hat mir gesagt, sie weiß nicht, was soll ich machen? Was würden sie mir raten? Soll ich jetzt da, ja, soll ich jetzt auch eine Anzeige machen? Könnte man wegen falscher Anschuldigung, wenn man könnte beweisen, dass das Stalking alles nur erfunden ist, zum jemandem schaden. Also sie ist extrem noch, Sie hat es noch nicht ad acta gelegt, nein.
Das Erste, was jetzt mir eingefallen wäre, um einen Ratschlag zu geben, wäre gewesen, einfach ganz, ganz weit wegziehen. Mhm. Aber das ist ja dann auch blöd, wenn man weiss, man hat eigentlich nichts verbrochen. Mhm. Und dann ist man die Person, die so Sachen auf sich nehmen muss.
Mhm. Ja, ich habe ihre Dinge gesagt. Ich glaube, das ist auch bei den Protagonisten. Also ich glaube, sie müssen einfach irgendwie mal sagen, ey, irgendwann holt das die Leute halt ein, dann ist Karma, oder? Also,
hoffentlich,
dass man
ja
sagt, ah, die Leute, also ja, die, man ist verletzt worden, aber die Narzissten, ob die ein schönes Leben führen mit dem, was sie müssen aufrechterhalten, was sie immer müssen kämpfen um die Manipulationen, dort lügen, dort irgendwie sich verstellen. Ich hätte nur ihr ein bisschen so können, glaub, zureden. Ich glaube, das ist auch nicht glücklich, oder? So hat man wenigstens okay. Kann man weitergehen.
Am Anfang von dieser Folge haben wir gehört, an was man Narzissmus erkennt. Wir haben auch erfahren, wo man Hilfe findet. Und trotzdem lassen mich die drei Fälle so ein bisschen ratlos zurück. Die haben alle kein Happy End. Sie zeigen, wie hilflos Betroffene sind in solchen Situationen. Ist es dir auch so gegangen nach deinen Gesprächen?
Ja, eben, das, was ich schon vielmal gesagt habe, ich bin auch richtig sprachlos gewesen und letzten Endes schon auch berührt. Also die Leute, ja, die sind richtig geprägt durch die Beziehungen, die sie geführt haben, ja. Und ratlos, ja, und hilflos, ja.
Gibt es auch etwas Positives? Gleich irgendeine Entwicklung, die dir Mut macht?
Ja, das glaube ich schon. Und für das habe ich ja den Artikel ein bisschen geschrieben, könnte man sagen. Also so ein bisschen Sensibilisierung. Vielleicht auch bei Verantwortlichen oder bei Behörden. Also das Thema jetzt so eine Modeerscheinung ist, kann man eben auch negativ sehen. Vielleicht irgendwie alles pathologisieren kann man auch nicht. Aber das Positive ist sicher so, dass es einfach gegenwärtiger ist. Und dass ich vielleicht den Leuten nicht schämen, dass sie sich in eine Beziehung verstrickt haben, die ihnen überhaupt nicht gut tut. Also, dass man dort vielleicht auch einfach ein bisschen offener und transparenter damit umgeht. Also, Das glaube ich schon, es kann etwas Positives haben, jetzt die ganzen Entwicklungen. Aber für den Einzelfall ist es schwierig, das natürlich so zu sehen.
Du persönlich bist aber sicher auch sensibilisierter jetzt.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Hilft es dir für die Zukunft?
Zum Leute aussortieren.
Chef und Schwiegervater.
Und Schwiegervater. Ich glaube, ja, ich bin beeindruckt gewesen, von der Einstellung von der Yves Fischer und vom Reto Hasler trotz allem die traurige Geschichte eben weiterhin als guten Glauben. Ich glaube auch, ich darf da nicht zu fest über die Narzissten dann nachdenken, sondern einfach ja, an die Liebe glauben.
Das sind doch schöne Abschlussworte. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Das war Beobachterradar mit Kathrin Sigrist und mir, Jasmin Helbling. In unseren Shownotes finden Sie alle Artikel zum Thema und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Bis bald!